Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Markus Wollweber und ich sind stolz, heute als Gesprächspartner Herrn Dr. Rolf Schwedhelm bei uns zu haben. Und Thema unseres Podcasts sind 40 Jahre Steueranwalt. Und das ist natürlich nicht ohne Hintergrund eine Frage an Herrn Dr. Schwedhelm, der Namenspartner unserer Partnerschaft ist und genau vor 40 Jahren in dem Büro Streck Rainer als Steueranwalt begonnen hat. Zunächst einmal vielleicht an dich, lieber Rolf, die Frage, was war das für ein Gefühl, damals bei Herrn Streck anzufangen?
Also zur damaligen Zeit war das ja ein sehr kleines, sehr familiäres Büro, bestehend aus zwei Partnern und der Alexandra Mack als angestellte Anwältin, einer Bürovorsteherin, die alle Fäden in der Hand hatte, die jeden Mandanten noch persönlich kannte. Insofern eine sehr individuelle und sehr harmonische und familiäre Atmosphäre. Das war das eine, was mich sehr beeindruckt hat. Und das andere war, dass schon damals dort sehr viel gearbeitet wurde. Ich kann mich noch gut an meine ersten Arbeitstage dort erinnern und bin dann immer so um 6:30 oder 7:15 nach Hause gegangen und kein anderer ging, bis ich dann nach ein paar Tagen zu meiner Frau gesagt habe, also jetzt bleibe ich aber so lange, bis der Letzte geht. Das habe ich beim ersten Mal immer noch nicht geschafft, erst beim zweiten Mal, so irgendwie ging Viertel nach 8:30. Aber ich glaube, das war auch ein Freitag, wo dann alle nach Hause wollten. Also das war damals eben schon eine Zeit, wo alles noch in Aktenform, in Papierform, mit der Schreibmaschine, es gab noch keine Computer, es gab keine Handys. Insofern war das alles sehr händisch und sehr viel Arbeit, aber sehr familiär und hat sehr viel Spaß gemacht.
Wenn du händisch sagst und wir Mäuschen spielen dürfen, als du damals als ganz junger Anwalt angefangen hast, heute mal überlegen, die bringen alle ein Zehn-Finger-System mit, die benutzen elektronische Datenbänke, KI, ja nach einer gewissen Zeit heute ja auch gar nicht mehr so vermehrt diktieren. Wie war das damals bei dir, als du so die ersten Ergüsse geistigen Schaffens zu Papier bringen musstest?
Also es war eine Vorgabe bei meiner Einstellung von Herrn Streck, dass ich Manuskripte per Hand abgegeben habe. Also wir haben die Manuskripte, die Alexander und ich haben wirklich die Manuskripte mit Hand geschrieben. Übrigens nicht nur wir, sondern Herr Streck und Herr Rainer auch. Was sehr zur Disziplinierung beiträgt, denn es ist ja mühsam zu schreiben. Das mal eben so runterzudiktieren, ist eine ganz andere Geschichte. Insofern überlegt man sich jeden Satz, ob der denn auch notwendig ist, ob der auch gut ist. Und das war eine sehr... zwar mühsame, aber sehr lehrreiche Zeit. Zu den Datenbanken, natürlich gab es keine Datenbanken, es gab Karteikästen. Ja? Da konnte man irgendwie mal nach Stichworten suchen. Alles andere haben wir in Kommentaren und Zeitschriften nachgesehen. Das war ja, damals eben völlig normal für alle Bereiche so. Und auch da waren wir schon damals, oder ich als Streck damals schon sehr, sehr vorbildlich. Es gab jedes Buch, was irgendetwas mit Steuern zu tun hatte. Also unsere Datenbank stand vor uns in gebundener Form und es war wirklich alles da. Es gab, kann mich nicht erinnern, dass es mal eine Verweisung in einem Aufsatz gab auf irgendeinen Kommentar, den wir nicht hatten.
Wie war dein Weg zum Steuerrecht?
Ja, der war eigentlich mehr oder weniger zufällig. Nach meinem ersten Examen, das zu meiner Überraschung sehr gut ausfiel, sprach mich ein guter Freund an, der schon am Lehrstuhl in Göttingen an der Universität gearbeitet hat und sagt, Mensch Rolf, mit dem Examen musst du promovieren. Und ich habe gesagt, Und dann habe ich überlegt, wo könnte man denn promovieren? Und auch da kam dann von meinem Freund der Hinweis, sagt, ja, mach doch irgendwas, was jetzt nicht jeder macht. Und hier in Göttingen gibt es einen Lehrstuhl für Steuerrecht, was damals eine große Ausnahme war. Es gab, glaube ich, nur 2 oder 3 Universitäten in der ganzen Bundesrepublik, wo es bei den Juristen einen Lehrstuhl für Steuerrecht gab. Und ich hatte bei ihm auch gehört, hatte also Steuerrecht als Wahlfachgruppe damals, muss man sich auch vorstellen, wir saßen irgendwie mit 30, 35 Leuten im Hörsaal, während im Strafrecht saßen dann 500 oder 600, denn wir waren ja starke Jahrgänge. Und dann habe ich überlegt, naja, dann könntest du doch im Steuerrecht, das interessiert dich, Wirtschaftsrecht hat mich interessiert, ich habe Gesellschaftsrecht gemacht, ich habe auch ein bisschen Betriebswirtschaft studiert. Und dann habe ich angefangen, bin zu dem Professor Kostel gegangen und habe ihn gefragt, ob er nicht ein Thema für mich hatte. Und dann habe ich ein Thema bekommen, ohne dass ich überhaupt annähernd wusste, um was es ging, habe ich mich dann da langsam rangearbeitet und so bin ich zum Steuerrecht gekommen.
Jetzt hast du ja eine unfassbare Erfahrung über 40 Jahre als Steueranwalt. Wenn du das jetzt auch zurückblickend einmal einordnen wolltest, hat sich der Kern unserer Tätigkeit, ich meine das auch jetzt sehr spezifisch auf den Steueranwalt, wie er von Streck Marx Schwerthelm eigentlich konzipiert ist, hat sich da fundamental etwas geändert oder ist das eigentlich von der DNA ähnlich oder sogar gleich geblieben?
Also ich denke, es ist gleich geblieben und ich hoffe, dass es gleich bleibt und es sollte gleich bleiben. Eine meiner wichtigsten Erfahrungen in den vielen Jahren war, dass es das Rechtsgebiet, mit dem ich mich beschäftige, wenn ich Anwalt sein will, eigentlich sekundär ist. Das ist das Handwerkszeug. Natürlich muss man ein guter Jurist sein, man muss sich fortbilden, man muss auf dem Stand der Rechtsprechung und der Wissenschaft bleiben. Aber das zukommen muss, wenn man guter Anwalt sein will, dass man anwaltlich denkt und anwaltlich die Mandanten berät. Nicht als Wissensträger, der schlauer ist als andere, sondern wirklich sich Gedanken darüber macht, was möchte mein Mandant, was ist sein Interesse, wo liegt der Konflikt, um den es geht. Denn bei uns steckt ja immer ein Konflikt zwischen dem Mandanten und der Finanzverwaltung dahinter. Wo sind die Ursachen für den Konflikt? Wie ist die Rechtslage und wie kann ich dem Mandanten tatsächlich aus dieser Konfliktsituation heraus helfen? Und da spielt eine große Rolle, wie man mit den Menschen umgeht. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ja, wir sehen vielleicht den Menschen nicht mehr unmittelbar Auge in Auge so viel, aber wir sehen ihn heute in der Videokonferenz. Wir telefonieren mit ihm, wir schreiben ihm und all diese Kommunikationswege sind entscheidend dafür, ob ich die Chance habe, den Gegenüber von dem, was ich möchte und was ich vielleicht auch für richtig halte, zu überzeugen. Und diese Kommunikation und das Einfühlungsvermögen in den anderen, auch zu verstehen, warum ist der andere so, warum reagiert er so, ist eines der wesentlichen und wichtigsten Dinge, die man als Anwalt lernen muss. Dass man das Fachwissen hat, ist nur das Grundzeug. Der Erfolg hängt davon ab, ob man diese Fähigkeiten entwickelt, diese Kommunikation mit dem Gegenüber hinkriegt, bei ihm ein Vertrauen gewinnt, dann kann man erfolgreicher Anwalt sein.
Als Steueranwälte leben wir ja immer auch in dem Spannungsfeld zwischen, ja, die Rolle als Organ der Rechtspflege und wie du es gerade schon eigentlich konkludent beschrieben hast, die Rolle des Interessenvertreters oder der Interessenvertreterin. Und bei Streck Marx Schwerthelm ist es ja heute noch so, und das ist ja die DNA von Streck, die dich wahrscheinlich damals auch fasziniert hat, von diesem Bild Steueranwalt, welches Michael Streck verkörperte, dass er gesagt hat, natürlich immer hart in der Sache, verbindlich im Ton, aber wir sind nicht dazu da, der Finanzverwaltung oder insbesondere auch eine Stufe weiter dem Finanzgericht die Arbeit zu erleichtern. Und wir sind auch nicht dazu da, freundlich zu sein und uns demütig zu beugen und um ein gutes Urteil zu betteln, sondern wir sind dazu da, das wirklich auszustreiten und zwar selbstbewusst auszustreiten, auf Augenhöhe auszustreiten. Das ist doch eigentlich das, was du auch immer vermittelt hast und was dich auch gereizt hat an der Aufgabe.
Absolut. Dieser Konflikt zwischen, ich habe hier Interessen zu vertreten des Mandanten und auf der anderen Seite bin ich Organ der Rechtspflege, ist etwas, was für uns von Anfang an und von Michael Streck immer auch vorgegeben wurde. Dazu muss man vielleicht auch wissen, dass Michael Streck ja auch als Finanzbeamter begonnen hat und viele Jahre Finanzbeamter war und dort die Interessen der Finanzverwaltung vertreten hat und dann gesagt, so jetzt habe ich die Seiten gewechselt und jetzt vertrete ich die Interessen meines Mandanten. Wichtig dabei ist, dass man natürlich nie die Grenze der Legalität überschreitet. Man muss seine Rolle genau kennen. Man muss auf der einen Seite wissen, was darf ich tun und was darf ich nicht tun. Aber ich bin nicht dazu da, als Anwalt Recht zu sprechen, ja, sondern meine Aufgabe ist es, die Interessen des Mandanten im Rahmen des Legalen und des rechtlich Vorgegebenen zu vertreten. Und das meinte ich eben damit auch zu sagen, ich muss mit dem Mandanten sprechen, muss bei dem Mandanten verstehen, um was es ihm geht. Das mal einzuflechten ist, glaube ich, eines meiner wichtigsten Erfahrungen gewesen. Wir als Anwälte oder als Juristen sind ja programmiert und haben das gelernt, einen Fall zu lösen. Ja, da gibt es den Sachverhalt und da gibt es die Rechtsfrage und je schneller und je besser ich diese Frage beantworte, umso besserer Jurist bin ich. Das ist im Umgang mit Mandanten problematisch. Ich habe das immer so karikiert, ne? Der Mandant kommt rein und sagt, Herr Schwedemann, ich habe ein Problem mit dem Finanzamt, die wollen mein PKW. Und dann kann ich schon sagen, hab kein Wort weiter, ich weiß sofort, was sie wollen und das und das und das ist zu tun. Das ist ein Umgang mit Mandanten, der den Mandanten natürlich fürchterlich frustriert. Zu einem guten Anwalt sein gehört dazu, dass man zuhört und sich vielleicht auch Dinge anhört, die für letztendlich für den Fall nicht entscheidend sind, aber sie sind wichtig, um das Vertrauen des Mandanten zu gewinnen. Dass der Mandant das Gefühl hat, da ist jemand, der hört mir zu, der versteht mich und der ist in der Lage, dann aus dem, was ich gesagt habe, das rauszufiltern und vielleicht das auch noch weiter zu klären, was wirklich für den Fall und für die Lösung des Falls im Interesse des Mandanten wichtig ist.
Haben wir schon zwei Sachen rausgestellt. Empathie, wie du es gerade gesagt hast, gerade als Vorbedingung für gute Verhandlungsführung. Zuhören, ja, neugierig sein und der Sache im Tatbestand auf den Grund gehen. Und als drittes möchte ich noch hinzufügen, die Unabhängigkeit. Das fand ich, als ich junger Anwalt war bei dir, wirklich cool. Man saß sozusagen in dem Erstgespräch und das ging zum Teil auch gerade bei dir ruppig zu, also mit dem Mandanten. Also jetzt nicht sozusagen unsachlich, aber du hast dich ungern auf den Arm nehmen lassen oder umgekehrt hast du versucht zu ergründen, und das ist ja dann auch originär im Interesse des Mandanten, rauszufinden, was sein objektives Interesse ist, was ja häufig was völlig anderes ist, als was er zunächst artikuliert. Und das finde ich auch immer so spannend, wenn man über das hehre Organ der Rechtspflege spricht. Das ist ja oft so ein nebulöser Ausdruck, man weiß gar nicht, was unterscheidet uns eigentlich von einem normalen Wirtschaftsunternehmen. Da ist wirklich, da kommt zum Schwur diese auch echt, also ganz konkret diese wirtschaftliche Unabhängigkeit, aber sich auch das Freimachen von Hierarchien, egal ob da ein CEO gegenüber sitzt oder ein Mittelständler oder ein hochkrimineller Steuerhinterzieher, dass man eine Eigenverantwortlichkeit hat.
Ja, absolut. Das ist natürlich auch etwas, was man lernen muss. Und ein wichtiger Punkt, den hast du angesprochen, ist wirklich die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Auch das aus den Anfängen unserer Partnerschaft war für Michael Strecke auch schon immer ganz wichtig. Wir wollten nie abhängig sein von einem einzelnen Mandanten. Und das war auch immer gut so. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendein großes Mandat ablehnen würden, weil wir sagen, da werden wir wirtschaftlich abhängig. Aber wir haben so viele andere Mandanten, dass wir selbst dann, wenn das große Mandat wegbrechen würde, das würde uns vielleicht nicht gefallen, aber würde uns wirtschaftlich nicht dazu motivieren, das Mandat um jeden Preis fortzuführen. Das ist diese wirtschaftliche Unabhängigkeit, wirklich zu sagen, ja, ich bin bereit, das Mandat zu führen und jeder von uns hat die Freiheit, das war immer ganz wichtig, auch ein Mandat abzulehnen. Aus welchen Gründen auch immer, das muss der Einzelpartner eigentlich nicht mehr begründen müssen. Es mag die Person sein, die einem gegenüber sitzt und sagt, mit dem kann ich halt einfach nicht. Und ich sage das auch den Mandanten immer, jeder Mandant ist frei, das Mandat mit uns zu beenden. Das ist seine Entscheidung, uns zu mandantieren oder jemand anderen. Und das gibt mir natürlich auch die Freiheit, dem Mandanten zu sagen, wenn wir das Mandat führen oder wenn ich das Mandat führe, würde ich das so und so machen. Ich würde es nicht so in der Form machen, wie Sie es gerne möchten. Dann können Sie entscheiden, gehen Sie mit mir, vertrauen Sie mir, dass das der richtige Weg ist. Oder sonst kann ich auch gut damit leben, dass Sie sich einen anderen Anwalt suchen. Das ist für mich die Freiheit. Dann, wenn ich das Mandat aber übernehme, dann muss ich die Entscheidung auch bewusst treffen und sagen, so, dann bin ich auch dein Anwalt, dann stehe ich auch voll und ganz hinter dir. Nochmal, immer im Rahmen des Legalen und versuche mit allen Möglichkeiten und Argumenten, die mir zur Verfügung stehen, deinen Fall zu lösen. Aber das ist das wahrscheinlich, weil du sagst, ich bin in den Mandatsgesprächen immer sehr offen und klar, wie ich die Erfolgschancen einschätze. Ja, ich rede dem Mandanten da nicht nach dem Mund, sondern sage ihm, also in dem Punkt haben wir keine guten Karten, in dem Punkt haben wir gute Karten und darüber müssen Sie sich im Klaren sein. Wir versuchen es, wenn Sie wollen, trotzdem, kostet auch Geld. Aber ich schenke ihm aus meiner Sicht, nach meiner Beurteilung, immer klaren Wein ein, damit er weiß, woran er ist und dann entscheiden kann, mache ich es trotzdem oder lasse ich den Punkt fallen oder verzichte ich ganz auf das Rechtsverfahren. Das meine ich ist wichtig und das gibt einem dann auch die Unabhängigkeit zu sagen, die Entscheidung, was du tust oder ob du mir das Mandat erteilst, triffst du. Wenn ich es bekomme, mache ich es so, wie ich es dir gesagt habe und wie ich es für richtig halte. Das ist natürlich immer auch ein Prozess, der sich im Laufe eines Mandats dann, solche Gespräche finden nicht nur einmal statt, sondern eben auch häufiger.
Du hast ja eben von dir selber schon gesprochen, hast gesagt, du bist mit guten Examina angetreten. Das sind ja alle Steueranwältinnen und Steueranwälte bei Streck Marx Schwedthelm. Und das ist ja insofern schon eine Besonderheit, da du eben gesagt hast, das ist das Handwerkszeug. Hier treten junge Kolleginnen und junge Kollegen an mit Prädikatsexamen und die allermeisten auch noch promoviert und greifen nach den Sternen. Und dann wird man erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und unter Umständen gesagt, wir arbeiten erstmal an dem Sachverhalt und nicht an irgendwelchen rechtlichen Gutachten, rechtlichen Dogmatiken. Ich kann mich erinnern, als ich vor 30 Jahren hier angetreten bin, hatte ich, bevor ich am 1.9.1996 anwaltlich gearbeitet habe, meinen ersten Aufsatz auf den Weg gebracht. Und der sollte in der GmbH-Rundschau veröffentlicht werden. Und das Manuskript hatte 25 bis 30 Seiten. Und mit einem freundlichen Lächeln von Rolf Schwedthelm begleitet, wurde dieses Manuskript an den Otto-Schmidt-Verlag geschickt. Und dann kam die Bitte, das doch auf 5 bis 15 Seiten zu kürzen. Und das war für mich unvorstellbar. Ich war zu Tode beleidigt und habe gesagt, das ganze Projekt wird aufgehoben und das ist auch gar nicht möglich. Und du, Rolf, hast zu mir gesagt, doch, das ist möglich. Soll ich es machen oder willst du es selber tun? Und ich habe es dann natürlich selber getan. Aber das ist nur ein Synonym dafür. Man kommt mit einer ja unglaublich aufwendigen Ausbildung in der Anwaltschaft an und muss dann lernen, das ist nur mein Handwerkszeug. Das ist das eine. Aber das zweite, und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, was man auch lernen muss, ist, und man trägt es am besten in sich, man hat es mit der Finanzverwaltung zu tun und man hat es mit Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten zu tun und denen auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist eine der wichtigsten Gaben als Steueranwältin oder als Steueranwalt und zwar aus zwei Richtungen. Einmal aus der Richtung, nicht zu meinen, ich weiß es besser, weil ich eben diese hervorragende Ausbildung mit hervorragenden Examina habe. Auf der anderen Seite sich aber von der Öffentlichkeit auch nicht immer bieten zu lassen, die Finanzverwaltung ist den Beratern ausgeliefert. Und die Beraterschaft mit allen Ressourcen ausgestattet, sorgt dafür, dass die Finanzverwaltung ins Hintertreffen gerät. Wir haben da eine klare Auffassung, aber ich möchte sie gerne nochmal von dir artikuliert hören, lieber Rolf.
Ja, zu dem letzten Punkt. Das ist natürlich etwas, was uns in der Öffentlichkeit oft begegnet. Die Aussage, die Finanzverwaltung würde doch immer hinterherlaufen und hätte nicht die notwendigen Mittel. Und ihr gut ausgebildeten Anwälte vertretet dann auch noch diejenigen, die Steuertricks anwenden und ihr begebt euch damit auf die falsche Seite und die Finanzverwaltung ist unterlegen. Wir hier am Tisch wissen ganz genau aus unserer Praxis, dass das nicht der Fall ist. Die Finanzverwaltung hat unglaubliche Ermittlungsmöglichkeiten. Die Finanzverwaltung hat unglaubliche, von der Gesetzesgrundlage her, unglaubliche Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen. Sie ist immer diejenige, die den ersten Schritt gehen kann. Sie hat die Möglichkeit der Betriebsprüfung. Sie hat die Möglichkeit, Unterlagen vorgelegt zu verlangen. Sie kann ermitteln. Sie kann bei Dritten ermitteln. Und das ist eigentlich das schärfste Schwert, was die Finanzverwaltung hat. Sie kann nämlich immer dann, wenn sie der Meinung ist, das, was ihr mir da vorgelegt habt, reicht mir nicht. Du müsstest eigentlich noch mehr. Dann sagen, ja, weil du das nicht machst, dann ziehe ich da eben negative Schlüsse draus. Dann sage ich eben, ja, die Betriebsausgaben sind keine Betriebsausgaben, wenn du mir nicht genau erklärst, wofür du sie gebraucht hast. Und wenn Geld bei dir auf dem Konto landet und du kannst mir nicht erklären, wo es herkommt, dann sind es eben Einnahmen. Diese Methodik des Steuerrechts, die ich völlig zu Recht auch akzeptiere, das ist ja das Instrument, was vielleicht auch notwendig ist. Aber wenn man das sieht, dann weiß man, der Steuerpflichtige ist nicht im Vorteil gegenüber der Finanzverwaltung. Er ist vielleicht ein kleines bisschen zeitlich im Vorteil, weil er erstmal etwas tun muss, bevor die Finanzverwaltung reagieren kann. Aber in der Sache, im Streit, den wir führen, braucht der Steuerpflichtige erfahrene und gute Anwälte, weil er sonst der Finanzverwaltung hoffnungslos unterlegen wäre.
Wir haben ja insgesamt 4 klassische Beratungssäulen. Steuergestaltung ist eine, vielleicht sogar die Königsdisziplin. Wenn man mit anderen Juristen oder Steuerberatern darüber spricht, kommt sozusagen schnell schon ein völlig richtiges Argument. Man muss schon ein ganzheitliches auch Rechtsverständnis einerseits von Zivilrecht, Erbrecht, Gesellschaftsrecht und dann zusammen mit dem Steuerrecht haben. Wo wir aber vielleicht zusätzlich von profitieren, und das kommt gar nicht so häufig zur Aussprache, ist, dass man auch einen steuerstrafrechtlichen Blick niemals unterschätzen sollte. Schön ist ja, dass wir Partner alle auch in einem nicht unwesentlichen Anteil Steuerstrafrecht bis heute machen. Du kannst das wahrscheinlich am besten aus deiner Erfahrung mit den vielen Verfahren über Steuergestaltungsprojekte, die dann später schiefgegangen sind, berichten. Ist das auch deine Wahrnehmung? Ich mutmaße ja, ich bring's mal auf den Punkt, dass der Steuerstrafrechtler eigentlich noch der beste Gestalter ist.
Also Markus, ich würde vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, der Steuerstrafrechtler ist der beste Gestalter, aber der Steuerstreitanwalt ist der richtige Gestalter. Zum Strafrecht können wir vielleicht ja später nochmal einen Satz sagen, da hat für mich eigentlich die größte Entwicklung stattgefunden, wobei ich Entwicklung nicht unbedingt als positive Entwicklung verstehen will. Aber zurück zu deiner Frage, natürlich ist unsere Beratung in Gestaltungsfragen, ob umwandlungsrechtliche Rechtsformen, Unternehmensnachfolge, Erbrecht, immer davon geprägt, welche Erfahrungen wir in Steuerstreitverfahren gemacht haben. Das heißt, wir haben eine hohe Sensibilität für mögliche Konflikte mit der Finanzverwaltung. All unsere Verträge, unsere Gesellschaftsverträge, unsere Geschäftsführerverträge sind daraus entstanden, dass wir aus den Streitfällen wussten, wo sind für solche Fälle die Angriffspunkte der Finanzverwaltung in der Betriebsprüfung. Das hat uns geholfen. Also ich muss jedenfalls sagen, die Gestaltung, die ich gemacht habe, die Gesellschaftsverträge oder Verträge, die ich gemacht habe, ist kein Fall zu mir zugekommen nach dem Motto, Herr Schwedhelm, da steht mir jetzt die Finanzverwaltung auf den Füßen. Das heißt, unsere Verträge waren in der Richtung immer sehr solide. Ich will das auch gar nicht bestreiten, das prägt natürlich das auch. Und es gibt auch Mandanten, die sagen, das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen hoch am Wind segeln. Wir wollen Gestaltungen besonders kreativ, mit denen wir Dinge erreichen wollen, wo wir dann in der Beratung sagen würden, also das würden wir nicht mittragen, weil uns das Risiko zu hoch ist. Ne? Also insofern ja, ist ganz klar auch etwas, wie wir es machen und wo wir auch zu stehen. Wir sind geprägt von dem Steuerstreit und von den Fällen, die schiefgegangen sind und versuchen das eben in der Gestaltungsberatung entsprechend zu vermeiden.
Jetzt hast du eben mit einem Halbsatz schon völlig zu Recht erwähnt, dass im steuerstrafrechtlichen Bereich vielleicht in den letzten 40 Jahren die größten Veränderungen stattgefunden haben. Und zwar sowohl aus Sicht der Steuerpflichtigen als auch aus Sicht eines Steueranwalts oder einer Steueranwältin und auch der Verwaltung und insbesondere der Gerichte. Ich kann mich erinnern, dass als ich angefangen habe, wenn eine steuerstrafrechtliche Anklage ins Haus flatterte, also der Fall vorher nicht erledigt werden konnte, sondern die Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung angeklagt hat, dann sind eigentlich alle Anwältinnen und Anwälte von Streckmark Schwedhelm in den Keller gegangen und haben 2 Stunden zusammen geweint und haben gesagt, wie haben wir versagt? Wie konnten wir so versagen? Das hat sich, glaube ich, in den 40 Jahren doch deutlich verändert.
Ja, also 2 Dinge haben sich aus meiner Sicht verändert. Das eine betrifft die Fälle, die du gesagt hast. Wir haben ja immer schon, es gab immer schon die klaren Fälle der Steuerhinterziehung. Also der Gastronom, der nur die Hälfte aufgeschrieben hat. Oder ich werde nie vergessen, in den Anfangsjahren waren das insbesondere Automatenaufsteller. Ne? Wenn man zu denen nach Hause kam, dann fand man immer die Bargeldsäcke in der Garage liegen. Klare Fälle der Steuerhinterziehung, wo unsere Verteidigung eigentlich nur darauf abzielte, wie hoch war die Steuerhinterziehung. Weil die Aufzeichnung natürlich nicht, gab auch Fälle, wo die Schwarzeinnahmen sorgfältig aufgezeichnet wurden, aber das war eher die Ausnahme. Also da ging es immer darum, wie viel hat er denn hinterzogen und können wir eine Einigung finden. Und Bestandteil dieser Strafverfahren war natürlich auch immer die Erledigung des strafrechtlichen Vorwurfs, was damals insofern einfacher, jedenfalls etwas smarter ablief, weil auch die strafrechtliche Beurteilung des Sachverhalts in der Hand der Finanzverwaltung lag, nämlich bei den Straf- und Bußgeldsachen stellen. Dass da mal ein Staatsanwalt eingeschaltet wurde, war die absolute Ausnahme. Der war eigentlich kam nur ins Spiel, wenn jemand verhaftet wurde, weil das hat er dann organisiert. Aber die Staatsanwaltschaft hat sich zur damaligen Zeit fast nie eingemischt in die steuerliche und steuerstrafrechtliche Beurteilung des Falls. Die Straf- und Bußgeldsachenstelle hat gesagt, also das machen wir mit dem 153a oder das machen wir mit dem Strafbefehl oder nee, das gebe ich jetzt an den Staatsanwalt, dass er anklagt. Und das waren eben Finanzbeamte, da stand das Fiskalinteresse vehement im Vordergrund. Die waren natürlich viel eher bereit zu sagen, ich sag's mal auch, ne, so platt, wir sind bereit, mehr Steuern zu bezahlen, wenn ihr strafrechtlich das mit einer Einstellung oder mit einer Geldbuße oder mit einer Geldstrafe erledigt. Wenn ihr das anklagen wollt, dann wehren wir uns mit Händen und Füßen gegen die Höhe der angeblich hinterzogenen Steuern. Das funktioniert in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so. Habe ich die Tage noch drüber nachgedacht, woher kommt das eigentlich? Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, wie ich angefangen habe als Anwalt. Ich habe es eben schon erwähnt, da war das Steuerrecht kein besonders prickelndes Rechtsgebiet, wo junge Anwälte sich draufstürzten. Ja, die wollten alle Kartellrecht machen oder Familienrecht oder was auch immer. Also das Steuerrecht war da nicht oben dran. Und in den Jahren, wo ich dann schon Anwalt war, stellte ich dann fest, und ihr seid das beste Beispiel dafür, dass auch für Anwälte das Steuerrecht immer attraktiver wurde und sagen, ah, das ist doch ein spannendes Gebiet. Und auch das will man gar nicht finden, man kann da auch Geld mit verdienen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das in den letzten 10 Jahren bei der Staatsanwaltschaft. Ne, die Staatsanwaltschaft, die sich mit Mord und Totschlag und Autodiebstählen beschäftigt hat, hat das Steuerrecht immer so, naja, das ist so irgendwas Komisches. Inzwischen haben die gemerkt, das ist was Tolles und vor allen Dingen, da kann man vielleicht sogar berühmt mit werden, weil man die bösen, großen Steuerhinterzieher zur Strecke bringt. Das führt in der Praxis halt dazu, dass wir nun in einer ganzen Reihe von Fällen vornehmlich nicht mehr mit dem Finanzbeamten zu tun haben, mit dem wir über steuerrechtliche Fragen und die Frage, ist die Schätzung in Ordnung und diskutieren, sondern mit einem Staatsanwalt, der ein ganz anderes Interesse hat. Den interessiert die Höhe der Steuer letztendlich gar nicht. Ist ihm auch egal, ob da 1 oder 2 Millionen hinterzogen sind, er wird den Mann einsperren wollen. Das ist sein Fokus. Und das macht natürlich die Lösung und die Verteidigung und die Vertretung des Mandanten in diesen Fällen schwieriger, weil ich den Zugang zu dem Staatsanwalt als Anwalt auch viel schwieriger finde und schwerer finde, als das für einen Finanzbeamten. Mit dem Finanzbeamten verbindet uns immer das Interesse am Steuerrecht. Mit dem Staatsanwalt verbindet uns eigentlich nicht so wirklich was.
Es ist ja ein Instrument, was ja auch von Anbeginn unserer Kanzlei eine Riesenrolle gespielt hat, die Selbstanzeige. Die ja auch eine unheimliche, wenn sie richtig gemacht ist, Entspannung für alle Beteiligten, auch fürs Finanzamt mitgebracht hat, dass man die Prozesssau eben nicht durchs Dorf treiben muss. Nun sind ja, da haben wir jetzt gerade schon gesprochen, die steuerstrafrechtlichen Preise immer weiter nach oben gegangen. Es wird heute viel eher eingeleitet und auch angeklagt. Andererseits ist jetzt ja mehrfach schon das Selbstanzeigerecht verschärft worden. Jetzt gerade ist im politischen Diskurs eine partielle Abschaffung. Und ohne, dass wir jetzt hier uns irgendwie politisch äußern, wenn man mal gemeinsam nüchtern betrachtet, überlegen, warum die Selbstanzeige nach wie vor eigentlich eine Funktion hat und auch sinnvoll ist für Unternehmer, gerade bei der Umsatzsteuer, für Erben. Wie ist da deine Sichtweise?
Also ich habe die Selbstanzeige ja über viele, viele Jahre in den unterschiedlichen Ausgestaltungen über Amnestiegesetze und ähnliche immer für ein Instrument gehalten, was im hohen Interesse des Staates ist, weil er dem Steuerhinterzieher die Möglichkeit gibt, den Weg zurückzufinden in die Legalität und letztendlich durch Bezahlung der Steuern auch das tut, was er eigentlich von Anfang an hätte tun müssen. Dieses moralische Argument, der wird damit besser gestellt als andere Kriminelle, kann ich immer nicht so richtig nachvollziehen, weil jedenfalls für mich auch der moralische Aspekt einer Steuerhinterziehung etwas anderes ist als ein Diebstahl oder ein Betrug oder sonst irgendwas. Aber darüber kann man natürlich trefflich streiten. Rein praktisch wird jede oder führt jede Verschärfung der Selbstanzeige dazu, dass der Berater mit seinem Mandanten sich überlegen muss, kann ich denn überhaupt eine Selbstanzeige abgeben? Ich werde meinem Mandanten nicht zu einer Selbstanzeige raten, wenn ihm strafrechtliche Verfolgung droht. Dann werde ich sagen, dann hoffen wir mal auf die Verjährung und warten ab. Es sei denn, ich bin in einer Situation, wo sowieso klar ist, ich werde entdeckt, dann gebe ich vielleicht auch bewusst eine unwirksame Selbstanzeige ab, weil sie jedenfalls nach bisheriger Rechtsprechung und Praxis immer zu einer Strafmilderung geführt hat. Aber auch jetzt diese letzte Diskussion, da muss man sich ja nur mal angucken, wie viele Fälle es tatsächlich gibt, die solche Selbstanzeigen betrifft. Das ist ja nur noch eine verschwindend geringe Zahl. Die Massenselbstanzeigen des Durchschnittsbürgers mit seinem Konto in Luxemburg oder in der Schweiz, die sind ja vorbei. Und was du ansprichst, Markus, ist natürlich, sind die Fälle, die es immer wieder geben wird und die ja auch keine wirklichen Steuerhinterziehungsfälle sind, wo etwas passiert in einem Unternehmen, ob das jetzt ein inhabergeführtes Unternehmen ist oder ein Kapitalgesellschaft ist mit anonymen Gesellschaftern, dass im Unternehmen steuerrechtlich Dinge beurteilt werden oder falsch beurteilt werden oder übersehen werden, die von steuerlicher Relevanz sind. Und wo es eine klare gesetzliche Regelung gibt, wenn ich merke, ich habe was falsch erklärt, dann muss ich das berichtigen, 153 Abgabenordnung, und dann ist es schon eine gewisse Kunst und etwas, wo wir, glaube ich, auch sehr, sehr gut drin sind, das so aufzubereiten, dass man damit beim Finanzamt durch offene Türen läuft und nicht irgendwo aneckt. Und natürlich ist da immer die Frage, ja, war vielleicht nicht doch der eine oder andere Beteiligte dabei, der schon mal gedacht hat, ob das so richtig ist? Und unsere Freunde von der Staatsanwaltschaft würden in dem Moment, wo einer sagt, ob das so richtig ist, sagen, das ist bedingter Vorsatz. Du rechnest ja, du hältst es zumindest für möglich, dass das nicht in Ordnung war. Und das ist bedingter Vorsatz. Deshalb ist gerade in den Fällen eben die Grenze sehr eng und die Notwendigkeit oder auch die Sinnhaftigkeit zu sagen, ja, wenn so etwas ist, das kann eigentlich dann nicht dazu führen, dass man strafrechtlich, der Einzelne strafrechtlich verurteilt wird. Und dass eine Gegenleistung verlangt wird vom Staat, das haben wir ja heute schon so, auch wenn ich eine Selbstanzeige abgebe, ab bestimmten Beträgen, muss ich ja nicht nur Steuern und Zinsen zahlen, sondern auch noch zusätzliche, ja, wie man es nennen will, Bußgelder, Ordnungsgelder, die eben nicht strafrechtlich sind, aber doch eine zusätzliche Vergütung sind. Und das finde ich auch völlig okay so.
Ja, dass das im Interesse des Staates ist, ein solches Instrument wie die Selbstanzeige im rechtlichen Portfolio haben zu können, zeigt ja auch der Umgang der Finanzverwaltung mit den Selbstanzeigen. Du hast eben im Halbsatz gesagt, und dann läuft man damit bei der Finanzverwaltung offene Türen ein. Genau so ist es ja. Es ist ja auch ein absolut professioneller Umgang insofern, als wir es so gut wie nie erlebt haben. Ich habe einen Fall vor Augen, in meinen 30 Jahren, dass etwas an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und an der Stelle kann man sich aus meiner Sicht jedenfalls, und ich glaube, das entspricht deiner Erfahrung auch, auf die Finanzverwaltung verlassen. Das wird professionell abgehandelt und es wird auch das Steuergeheimnis absolut gewahrt. Wo dann eher etwas möglicherweise in die Öffentlichkeit gelangt ist, wenn es in die staatsanwaltschaftliche Sphäre gelangt und dort, wo auch immer, in der Geschäftsstelle oder an welcher Stelle auch immer, kommt es eher an die Öffentlichkeit. Ich wollte aber noch einen Aspekt zur Klarstellung auch für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal herausarbeiten. Wenn wir bei Streckmark Schwedhelm von Steuergestaltung sprechen, dann sprechen wir nicht von steuerlichen Gestaltungsmodellen. Wir sprechen nicht von Steuersparmodellen und natürlich erst recht nicht von Steuerhinterziehungsmodellen. Das hat es in dieser Kanzlei nie gegeben und diese Grenze ist immer scharf gezogen worden. Wir bei Streckmark Schwedhelm freuen uns darüber, wenn solche Modelle schiefgegangen sind und wir dann aufräumen dürfen, gemeinsam mit der Finanzverwaltung aufräumen dürfen. Das ist, glaube ich, auch in deiner beruflichen Tätigkeit vom ersten Tag bis heute immer die klare Marschroute gewesen. An Steuersparmodellen beteiligen wir uns im Rahmen der Gestaltung nicht.
Ja, das ist so. Ich würde das, wenn du erlaubst, vielleicht mit einem klein wenig weniger moralischen Anspruch so stellen, sondern es war nie unser Geschäftsmodell. Ja, wir sind immer von der Seite gekommen, also das muss man historisch verstehen, wir waren immer die Zweitberater der Steuerberater. Unsere Aufgabe war es nicht, uns hinzusetzen und zu überlegen, wie können wir jetzt irgendwelche tollen Steuersparmodelle entwickeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, als junger Anwalt habe ich manchmal auch mit dem Streck diskutiert und gesagt, ey, da hat sich aber irgendwie da einer ein tolles Modell einfallen lassen, warum machen wir sowas denn nicht? Ja, es war noch lange, bevor jedes Steuersparmodell in dem Verdacht stand, Steuerhinterziehung zu sein. Das war damals nämlich nicht so. Wenn ihr an Bauherrenmodelle und ähnliche Sachen, also mir fallen 10, 12 Fälle ein, wo wir gestritten haben bis zum BFH rauf und runter und was nichts anderes als Gestaltungen waren, die der Steuerersparnis dienen, aber da hat damals niemand dran gedacht, dass er Steuerhinterzieher sein konnte. Wir haben diese Dinge nie gemacht, weil es, wie gesagt, nie unser Geschäftsfeld war. Unser Geschäftsfeld war immer die streitige Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung. Man kam immer zu uns, nachdem irgendwas passiert war, nachdem man Verträge gemacht hat. Und unsere Gestaltungsberatung, was wir heute Gestaltungsberatung nennen, also Umwandlung und, kamen dann aus dieser Entwicklung heraus. Aus der Entwicklung heraus, was man gesagt hat, naja, ihr habt uns doch in dem Fall so gut vertreten, jetzt wollen wir mal die Verträge mal neu machen, später dann machen sie mal oder binnen wie es, ja. Daraus kommt ja unsere Gestaltungsberatung. Nicht, weil wir uns hingesetzt haben und sagen, ah, da gibt es ein neues Gesetz, wie kann man das denn jetzt am besten nutzen, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. Das war nie unser Geschäftsmodell. Und natürlich bin ich heute heilfroh darum, dass es so war und wir niemals gefragt worden sind, ob wir denn ein Gutachten zu Cum-Ex-Fällen schreiben. Ja. Das ist auch nie an uns herangetragen worden. Und wahrscheinlich wären wir zu dem Zeitpunkt auch schon so weit gewesen, dass wir gesagt hätten, nö, das machen wir nicht, das gehört nicht zum Angebotspalette.
Wenn wir mal kurz einen Schlenker ins Sozietätsrecht machen. Sozietäten wie wir sind ja wirtschaftsrechtlich oder wirtschaftspolitisch eigentlich ein Kuriosum. Also man überlege, man hat, sagen wir mal, 80 Mitarbeitende und 15 Chefs. Ja, 15 Chefs, die alle eine Stimme haben und die sich darauf verständigt haben, alle wesentlichen Entscheidungen einstimmig zu treffen. Wenn man das mal mit einem Fensterbauer oder so vergleichen würde, dann würde man diesen Leuten zu Recht den Vogel zeigen. Mhm. Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass jeder in den Dynamiken ein etwas differenziertes Stimmengewicht hat. Man hat natürlich auch unterschiedliche Aufgaben, aber am Ende des Tages bleibt es dabei, und so war es bei uns ja auch immer, dass so lange eben gerungen wurde bei den wichtigen Entscheidungen, bis sich alle darauf verständigt haben. Was meinst du, ist das ein auslaufendes Modell, gerade sozusagen, wo die Kanzleien jedenfalls in sehr spezialisierten Bereichen zum Teil immer größer werden, sich annähern an Wirtschaftsunternehmen, oder kann das Zukunft haben?
Also zunächst muss ich mal sagen, und das auch an euch, die jüngeren Partner, es ist wirklich eine Challenge, eine Herausforderung und eine schwierige Aufgabe, eine Partnerschaft in dieser Größenordnung so zu führen, wie wir das tun. Das ist keinesfalls selbstverständlich und wahrscheinlich sogar eher die Ausnahme, dass das so funktioniert. Aus der Vergangenheit kann ich eben sagen, das resultiert natürlich ein bisschen daraus, dass wir klein entstanden sind. Wir sind auch haben nie eine Fusion gemacht mit anderen, sondern wir sind aus uns herausgewachsen. Michael Streck und Thomas Reiner haben angefangen, die Alexandra und ich waren die ersten Angestellten. Und so kamen immer welche dazu. Und das ist gewachsen. Wie eine kleine Partnerschaft ist sie dann immer größer geworden. Wir haben aber die Strukturen im Grunde nach behalten und wir haben es geschafft, und da können wir alle, glaube ich, sehr stolz drauf sein, trotz eines nicht unerheblichen Wachstums eine Form zu finden, wie man das partnerschaftlich und eben gemeinsam macht. Ich kann mich gut erinnern an Beratungsgespräche mit Steuerberatern oder Anwälten, die zu mir kamen oder zu uns kamen und sagten, machen Sie mir mal einen Partnerschaftsvertrag, die ganz klar gesagt haben, ich will gar keinen anderen Partner, ich will eigentlich nur Angestellte, weil ich habe doch keine Lust, mich mit anderen darüber zu diskutieren, ob wir jetzt blaue oder rote Kugelschreiber anschaffen. Das bestimme ich bitte schön ganz alleine. Da ging es nicht mal so sehr um finanzielle Fragen, sondern auch um Führungsfragen. Also um das so zu machen wie wir, gehört dazu, dass sich da jeder wirklich einbringt und auch bereit ist, von seinen Vorstellungen und Wünschen Abschläge zu machen im Sinne und zum Gunsten der Gemeinschaft und der Partnerschaft. Und sicherlich muss man dann Wege finden, wie man das in einer größeren Einheit macht. Bisher haben wir das gefunden. Wenn ihr in den nächsten 20 Jahren dann euch verzehnfacht, weiß ich nicht, ob das noch so funktionieren wird. Ich bin jedenfalls froh, dass es, solange ich Partner bin und noch bleiben werde, und Partner war, dass es da so gut funktioniert hat.
Eine Abschlussfrage, lieber Rolf. An deinen beiden Kindern ist der Kelch vorübergegangen. Aber sollten dich deine Enkelkinder in ungefähr 15 Jahren fragen, soll ich Steueranwältin oder Steueranwalt werden? Was wirst du ihnen sagen?
Also ich würde Ihnen sagen, das ist ein ganz toller Job. Man muss von seiner Persönlichkeit und von seinen Fähigkeiten dafür geeignet sein. Und ich darf das durch, weil du es angesprochen hast mit meinen Kindern. Mein Sohn ist ja Wirtschaftsprüfer, meine Tochter ist Betriebswirtin. Wir haben das diskutiert. Ich habe ihnen nicht davon abgeraten, aber ich habe ihnen auch nicht zugeraten, weil ich der Meinung war, dass meine Kinder mehr in dem mathematischen und mehr zahlenmäßigen Bereich größere Stärken haben als in dem Bereich der Argumentation und der Sprache. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn man mit der Juristerei anfängt und Anwalt werden will, darf man sich nicht davon beeindrucken lassen, viele Gesetze, komplizierte Fragen und ich muss ganz viel wissen. Nee, ich muss hinterher kommunizieren können, ich muss mit Menschen sprechen können und ich muss vor allen Dingen in der Lage sein, mich klar und deutlich und präzise auszudrücken, nachdem ich vorher erstmal herausgefunden habe, was der andere will. Und das vielleicht noch ein letzter Satz, Burkhard. Das, was ich gesagt habe hier zu dem Mandanten, gilt natürlich im gleichen Maß zu der Gegenseite, zum Finanzbeamten. Du hast es ja angesprochen, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Es geht darum, wenn man erfolgreich sein will in unserem Beruf, den Gegenüber, den Finanzbeamten, den Finanzrichter und auch den Staatsanwalt zumindest dazu zu bringen, dass er einem zuhört. Ja, er kann ja dann zu dem Ergebnis kommen, dass meine Argumente nicht ausreichen. Aber ich habe auch immer euch allen immer gesagt, wenn ich einen Schriftsatz ans Finanzgericht mache, der muss so sein, dass der Richter, wenn er das liest und am Ende ist, erstens weiß, was will der denn überhaupt? Und zweitens, wenn alles das, was er schreibt, richtig ist und sich beweisen lässt, dann hat er recht. Ja, dieses Moment, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, um ein erfolgreicher Anwalt zu sein, bei dem Gegenüber, wer immer es ist, es zu schaffen, dass er einem zuhört und zumindest darüber nachdenkt, ob das, was man sagt, richtig sein könnte. Und das ist sicherlich etwas, was ihr an die Jungen weitergeben müsst, denn das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass das Zuhören dem anderen nicht mehr zu den vornehmlichen Eigenschaften gehört, die heute besonders beliebt und gewünscht sind.
Ja, lieber Rolf, nicht nur das Zuhören, sondern vor allen Dingen wie immer, es ist eine große Freude, wenn wir zusammensitzen, diskutieren. Also ganz herzlichen Dank einmal mehr.
Es war mir ein Vergnügen.